Ja, einen schönen guten Morgen euch allen, Gästen sowie Gemeinde. Tolle Verse haben wir heute Morgen gehört, über die Mission auch, insbesondere 2. Timotheus, fand ich richtig gut. Es ist spannend zu sehen, dort wo der Mensch, also Gott fürchten will, dort wird er Konsequenzen erleiden, weil er die Menschheit nicht so viel fürchtet wie Gott und dann die Wahrheit sagt. Und wir haben noch diese Freiheit in Deutschland und die wollen wir auch auskosten, auch heute Morgen, dass wir wirklich nicht den Menschen fürchten, sondern Gott an erster Stelle stehen. Wir wollen heute weitermachen im Epheserbrief. Wir sind im Kapitel 5 angelangt und mittlerweile Teil 12. Wir werden die Verse 8 bis 16 betrachten und es sind Verse, die wirklich total spannend sind. Waltet mal im Hinterkopf, dass Gott will, dass wir heilig sind, weil er heilig ist. Dieses Prinzip einfach mal im Hinterkopf behalten, während wir jetzt diese Verse hören. Ich lese sie mal vor. Im Epheser, Kapitel 5, die Verse 8 bis 16. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die böse Zeit aus, denn die Tage sind böse. Spannende Worte, finde ich, mit sehr, sehr starken Bildern. Bildern, die wir uns sehr gut merken können, die in der Praxis auch relevant sind für uns Christen. Zunächst einmal, lasst uns wieder Vers für Vers diesen doch kompakten Text auseinandernehmen. Im Vers 8, lasst uns da beginnen. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Da steckt ein ganz schön revolutionärer Gedanke drin in diesem Vers, wenn man ihn mal richtig genau anguckt. Ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr Kinder des Lichts. Hier sagt nicht der Text, ihr wart in der Finsternis. So denkt man sich das ja. Ja, ich habe damals in der Finsternis gelebt, Gott hat mich da rausgeholt. Das ist falsch. Die Bibel sagt uns hier was ganz anderes. Ihr wart die Finsternis selbst, sagt sie. Ihr wart Finsternis, nicht ihr wart in der Finsternis. Und jetzt seid ihr nicht im Licht, ihr seid das Licht. Das sagt uns der Text und das ist heftig, finde ich, wenn man diesen Text so nimmt, einfach für das, was er da sagt. Und wir sagen uns oft, wenn wir als Christen unterwegs sind mit Gott, ich habe gesündigt, ich bin jetzt schwach, ja, ich bin wieder gefallen in der Sünde, ich war nicht stark, ich bin ein schwacher Christ. Und wir vergessen oft, oder fast immer, wir sind das Licht. Wir sind dennoch das Licht. Wir sind nicht im Licht, wir sind das Licht. Und mit diesem Gedanken verändert sich ganz viel im Christsein. Deswegen finde ich ihn total wichtig und spannend. Und das andere heißt auch, dass wenn du in der Finsternis bist, die Finsternis selbst bist, letztendlich wenn du nicht mit Jesus Christus lebst, bist du die Finsternis, sagt die Bibel. Und du kannst nichts produzieren, was irgendwie auch leuchtet. Du wirst, egal wie gut du bist, egal wie viel du dir Mühe gibst als Mensch, wie viel du spendest, wie gutherzig du unterwegs bist, du bist immer noch die Finsternis. Heftig, was hier die Bibel eigentlich sagt. Deswegen finde ich es sehr revolutionär und sehr angreifend. Ja? Die ist nicht so weichgespült, die Bibel, wie wir sehen. Und wenn man das dann so sagt, dann kann doch Verfolgung auch kommen. Ja, wir sollen jetzt nicht rumrennen und den Menschen sagen, ihr seid Finsternis. Darum geht es hier in dem Text nicht. Aber lasst uns mal ein Beispiel dazu im Gebrauch machen davon. Stellt euch vor, ihr habt eine kleine Kerze und geht nachts, wenn es stockfinster ist, es ist bewölkt, der Mond ist nicht mehr sichtbar, es ist alles dunkel und ihr geht in den Wald, warum auch immer, mit einer kleinen Kerze. Diese Kerze, die wird euch ganz schön viel helfen. Sie wird euch davon bewahren, dass ihr gegen die Bäume knallt im Wald, wenn er dicht ist. Man sieht aber nicht ultra weit mit einer kleinen Kerze. Hingegen, wenn ihr eine Fackel dabei habt, die richtig lichterloh brennt und ihr geht in den Wald, das dürft ihr nicht machen, aber ich sag's nur als Beispiel, dann werdet ihr sehen, viel weiter. Ihr stößt euch nicht mit Leichtigkeit an den Ästen, die unter euch sind, an den Bäumen. Und genau dieses Bild passt sehr gut für uns Christen. Weil wir Christen, wir sind zwar alle Licht, aber wir brennen nicht alle gleich stark. Ja? Das heißt, ein Christ ist vielleicht eine Kerze, eine Zeit lang seines Lebens, dann brennt er wieder lichterloh und dann hat er wieder eine Phase, wo er ja zum kleinen Docht wird und eine kleine Flamme hat. Ja, und so sind wir Christen. Das Tolle ist bei diesem Bild einfach, dass wir sehen können, Christen können jederzeit hell brennen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Jeder Christ kann zum ultimativen Feuer werden, das Licht werden, wodurch Jesus Christus scheint. Und er kann auch andere Christen anstecken mit diesem Feuer. Das kommt nicht aus ihm heraus. Es ist das Licht, was Jesus weitergibt durch den Heiligen Geist. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und erscheint durch uns Christen, dieses Licht der Welt. Ja, wir haben keine eigene Kraft, aus der wir heraus handeln. Und wenn wir das versuchen, dann kommt nichts bei rum. Das schaffen wir nicht. Genauso wenig wie die Finsternis schafft, Werke des Lichts hervorzubringen, genauso wenig können wir es als Christen aus unserer Kraft. Alles, was durch Jesus geschieht, durch uns, das bewirkt etwas. Der Rest bewirkt nichts. Also nichts in Ewigkeit. In Ewigkeit im positiven Sinne. Ja, und ja, das betrifft uns Christen. Und die Nicht-Christen betrifft dieser Vers auch sehr hart, finde ich. Denn auch die netteste Omi, die wirklich gutherzig ist und die es sehr gut meint, die aufrichtig ist, sie ist Finsternis. Dein bester Kumpel, der noch nicht sich bekehrt hat und kurz davor vielleicht steht, er ist Finsternis, sagt die Bibel. Was das für eine Konsequenz für dich hast, musst du herausfinden. Aber es ist wichtig, das zu wissen. Als Christen müssen wir bewusst mit der Welt umgehen, die uns umgibt. Und das ist ganz wichtig, dieser Vers. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Verse im ganzen Epheserbrief. Dass wir das Licht sind und die Finsternis auch Menschen sind. Es ist nicht irgendwie nur die Macht des Satans, wie wir es uns manchmal vorstellen als Christen, sondern es sind auch Menschen, die Finsternis letztendlich. Und im Epheser 6, Vers 12, da steht aber ein ganz wichtiger Vers zu diesem, was ich gesagt habe. Also im selben Brief, Epheser, Kapitel 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Unsere Feinde sind nicht die Menschen, egal ob sie die Finsternis sind oder das Licht sind, sondern sie sind unser Ziel. Sie sind unser Ziel des Scheinens, des Lichtseins. Ja, wir wollen sie auch beleuchten mit dem Licht Jesu, nicht mit eigener Kraft. Also ich finde diesen Vers herrlich, wenn man darüber könnte man eine Predigt an sich predigen. Aber wir gehen weiter. Nun in Vers 9, das haben wir schon letztes Mal ganz kurz angeschnitten, da wird die Frucht uns vorgestellt, des Geistes. Ich lese den Vers einmal vor. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, also das, was der Heilige Geist in dem Licht bewirkt, in dem Menschen, der sich zur Verfügung stellt, der sagt, ja Herr, ich möchte dein Sohn, deine Tochter sein, in dem wird etwas bewegt und er verändert sich. Er bringt hervor gewisse Merkmale und diese Merkmale sind einmal, dass er Güte hat, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sind Dinge, die ein Christ haben muss, die ihn beschreiben. Wenn er sagt, ich bin Christ, dann sind das Dinge, die einem auffallen sollten bei diesem Menschen, laut der Bibel. Und ja, das ist gar nicht so einfach. Denn diese Dinge, die entwickeln wir nicht automatisch. Die bekommt man nicht, man bekehrt sich und man hat das. Das ist etwas, was erarbeitet werden muss, wo wir verstehen müssen, was sind denn diese Eigenschaften, nach denen ich streben soll, nach denen ich beten soll, damit mich der Herr verändert und ich diese Frucht des Geistes auch hervorbringe. Weil die kann klein sein, die kann auch groß sein. Nicht jeder Baum bringt gleich viel Frucht. hervor, so wie jede Flamme nicht gleich groß ist. Ja? Und also wir sollen in diesem Licht wandeln, und wenn wir das tun, dann haben wir gewisse Merkmale. Güte, das heißt, die Frage einfach ganz einfach runtergebrochen, was ist gut? Nicht die Welt, was sagt die Welt, was ist gut, sondern was sagt die Bibel? Was ist denn gut? Was gefällt letztendlich Gott? Das ist er bestimmt, was gut ist, nicht ich. Ja, Jesus Christus hat selbst von sich das weggewiesen, ich bin nicht gut, der Herr allein ist gut. Er hat nicht gesagt, ich bin nicht gut, sondern Gott allein ist gut. Ja, aber wer, es wurde schon heute Morgen gesagt, wer den Sohn sieht, der sieht auch den Vater. Und somit, wenn wir Jesus' Leben betrachten, werden wir entdecken, was gut ist. Er hat diese Eigenschaften verkörpert des Guten. Und das ist letztendlich, dass der Herr nicht egoistisch gelebt hat, wie wir Menschen es tun. Ob Christen oder Nicht-Christen. Meistens leben wir für unsere Ziele. Da müssen wir auch ehrlich sein. Meistens haben wir einen Horizont, der sich gebildet hat, als wir Nicht-Christen waren, und selten sind wir bereit, den aufzugeben, diese Ziele loszulassen. Er hat keinen Vorteil für sich gesucht, Herr Jesus Christus. Er hat den Vorteil für die Finsternis gesucht, damit die Menschen, die Finsternis sind, zu Licht werden. Und dafür hat er sein Leben geopfert. Und nicht nur das Leben am Kreuz, sondern auch sein ganzes Leben. Er hatte ja ein kurzes Leben. Er hätte das logischerweise egoistisch leben müssen. Hat er aber nicht. Nein, er hat das aufopfernd gelebt und hat es dienend gelebt. Und das, damit wir sehen, was gut ist. Und damit wir von der Finsternis ins Licht kommen können. Und ja, er hat nicht nach seinem Recht Ausschau gehalten, so wie wir es tun, so wie wir es gelernt haben zu tun. Und es sehr schwer ist, das nicht zu tun als Christ auch. Er war geduldig. Er hat sich oft wiederholt mit den Lehren. Und die Menschen haben ihn ins Gesicht gelacht und gesagt, nee, lass mal, du bist ein Verrückter, dir folgen wir nicht nach. Und dann hat er die Botschaft im Dorf weiter wieder wiederholt. Und die Menschen haben ihm wieder widerstanden. Und er war geduldig mit den Menschen. Und hat nicht die Erwartung gehabt, dass die einzige Frucht seines Predigens die Bekehrung ist. Sondern er hat das überlassen. Er war der Redner Gottes. Ja? Und hat dann das Werk vollbracht am Kreuz. Er hat gedient und er hat vergebend gelebt. Und die Menschen nicht fertig gemacht. Gehen wir zu den anderen beiden Eigenschaften. Ja, das sind einfach nur Ideen, wie wir gut sein könnten oder wo wir jetzt in unserem Leben gut sein können. Das muss man selber herausfinden, wo Gott dir das aufs Herz legt. Aber ich habe viele Baustellen, wo ich weiß, da muss ich mich verändern. Und dann kommen zwei Sachen, die gehen Hand in Hand. Das ist einmal die Gerechtigkeit und dann die Wahrheit. Gerechtigkeit. Was ist gerecht? Was ist wahr? Ja, das sind so die Fragen, Philosophie. Aber ganz einfach gesagt, Gerechtigkeit ist, wenn Unrecht wiederhergestellt wird, wenn da wieder was ausbalanciert wird, wenn auf der Waage 50 Gramm liegen im ungerechten Bereich, dass auf der anderen Seite wieder 50 Gramm ausgeglichen werden, dass diese Waage in der Balance bleibt, das Justitia-Symbol, wie wir sicherlich auch schon gesehen haben, das symbolisiert Gerechtigkeit, diesen Ausgleich von Gut und Böse. Aber der findet hier auf Erden nicht statt. Man versucht es so gut man kann. Aber das System hat Lücken, die ausgenutzt werden. Nicht jeder Kriminelle wird verhaftet. Wie wir wissen, einige sind viel schlauer als die Justitia. Viele sind die Justitia, Kriminelle, muss man auch dazu sagen. Also es ist schwierig, Gerechtigkeit hier auf der Welt zu sehen. Warum? Weil sie nicht Hand in Hand mit der Wahrheit kommt. Der Herr sieht die 100%. Er sieht das Herz des Menschen. Er weiß, ob du, wenn du Vergebung bittest, ob es dich reut im Herzen oder ob du nur die Vergebung willst. Er weiß, wie es ist, wie es um den Menschen steht. Und er sieht einfach, ist da der Raum für Gerechtigkeit gegeben? Sind Menschen wirklich bereit, Buße zu tun und umzukehren? Oder tun sie es aus einem habsüchtigen Grund? Ja, oder gar nicht? Reuelos. Also da sehen wir einfach, ja, es sind spannende Eigenschaften, die hier aufgelistet werden, die uns Christen kennzeichnen sollen. Wir erinnern uns, es geht um dich und mich. Ich muss die Wahrheit reden. Ich muss gerecht wandeln. Wenn ich das nicht tue, stimmt also die Frucht nicht meines Lichts. Und ich muss mich hinterfragen. Bin ich auf dem richtigen Dampfer? Was ist los mit mir? Warum schaffe ich es nicht, Es ist ja nicht aus einem Werk heraus, dass ich das schaffe, aus eigener Kraft, sondern das sind die Eigenschaften des Lichts, nicht aus mir heraus. Und lasst uns mal gucken. In Jesaja beschreibt unsere Zeit, ich möchte ein bisschen den Bogen spannen, zu uns. Im Jesaja steht das ganz schön, im Kapitel 5, Vers 20. Ein bekannter Vers, denke ich, zu unserer Zeit, oft zitiert in Predigten, aber ein sehr passender Vers. Und da geht es um Gerechtigkeit und Wahrheit, indirekt, in diesem Vers, im Vers 20, Kapitel 5, Jesaja. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Ja, die Gott umdrehen letztendlich. Das, was Gott sagt, das die Bibel sagt, ja, das nehmen und dann einfach das Gegenteil behaupten und umdrehen. Das ist die Wahrheit. Also wehe denen, sagt uns der Text. Und das beschreibt wirklich unsere Zeit. Wir sehen, wenn wir die Medien anschalten, genau das findet statt. Das Gute wird als Böse deklariert und das Böse als das Gute. Die Vernunft wird unvernünftig und das Verborgene wird offenbart. Die Sünde, die man früher im Verborgenen gemacht hat, die macht man stolz in der Öffentlichkeit heutzutage. Und genau das ist das Prinzip. Der Satan dreht alles um. Er möchte die Botschaft Jesu nehmen, sie umdrehen und sich als den Erlöser dennoch präsentieren. Und uns Menschen dabei möglichst in die Hölle ziehen. Das ist ja seine Absicht. Diesen bösen Plan hat er. Alle Menschen möglichst zerstören, fertig machen. Weil er selbst weiß, es geht abwärts mit ihm. Und somit will er so viele wie möglich noch dort beschädigen und mitreißen. Und das beschreibt unsere Zeit. Die Menschen fallen dem Satan in diese Falle. Sie gehen in diese Falle, sie laufen nur hinein. Denn sie sehen es nicht, weil sie die Finsternis sind. Und weil wir das Licht sind und vielleicht denken, ich kann nicht scheinen. Ich bin das Licht, aber ich habe ja vielleicht nicht die tollen Gaben, wie jemand, der toll reden kann oder jemand, der draußen auf einer Kiste predigen kann oder jemand, wie auch immer deine Vorstellung ist, wie es richtig geschehen sollte, ja, Menschen zu erreichen. Ja, da kannst du sagen, ich bin ja alt, ich schaffe das nicht. Oder ich bin untalentiert, ich spreche die Sprache nicht. Wir haben so viele Ausreden, warum wir nicht als Licht funktionieren, warum wir diesem Vers widersprechen wollen als Christen. Aber Fakt ist, er ist die Wahrheit. Es steht hier geschrieben, es stimmt. Das sind heftige Verse heute Morgen, die Paulus letztendlich an die Epheser geschrieben hat, ja, die ich nur weitergebe hier. Wenn ihr Beschwerden habt, beschwert euch bei Paulus. Er hat diesen Text verfasst. Und ich finde das toll, weil dieser Text, der rüttelt am Fundament. Der lässt uns nicht in unserer Bequemlichkeit sitzen, sondern er will, dass wir uns verändern. Hier geht es um alles. Vers 10. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Aha. Weil wir nun diese Frucht haben, sollen wir prüfen. Prüfen, was gefällt dir Gott? Was gefällt dir, Herr Jesus Christus? Und das ist eine ganz spannende Frage, die wir überhaupt nicht mögen. Ja, es ist wirklich ein Text, der unbequem ist heute Morgen. Denn prüfen, ich mag es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich mag es nicht, weil ich mich erwische. Ich erwische mich, dass ich durchfalle, wenn ich mich prüfe. Und zum Beispiel bei der Frage, das ist eine ganz heikle Frage, Zeitmanagement. Wie viel Medien konsumierst du? Musst du nicht laut sagen, beantworte es dir selbst. Und jetzt, wie viel Zeit widmest du Gott? Im Vergleich mal die Zeit, die du in Medien steckst, die dir leicht fällt, wo du deine Zeit totschlägst, wie der Begriff schon sagt, wie viel Zeit investierst du in die Ewigkeit, in der Beziehung mit Gott? Ja, da muss ich beschämend sagen, viel zu wenig. Viel zu wenig im Vergleich zum Konsum. Und das ist die Prüfung, die stattfinden soll, ja, bei jedem Christen, bei jedem Kind des Lichts. Und wir können weitergehen. Wir können weitergehen und prüfen und Freundschaften, die wir haben, die wir lieben, auf die Waage stellen. Gefällt das dir, Herr, dass ich so viel Zeit mit der Finsternis verbringe? Dass ich mehr Zeit mit Finsternis verbringe als mit dem Licht? Tut das mir gut als Christ, als dein Kind? Ja, wir sollen Gemeinschaft haben mit der Finsternis, mit dem Menschen. Wir sollen Gemeinschaft haben. Das steht auch gleich. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir mit der Finsternis die Zeit verbringen. Und die Finsternis wird uns hinunterreißen, weil wir uns anzweifeln, weil wir schwach sind, weil wir die Beziehung mit Jesus Christus nicht pflegen. Es ist ja nicht schlecht mit Menschen, sondern sehr gut. Wir wollen sie erreichen. Wir wollen möglichst viele Beziehungen mit allen möglichen Menschen haben. Aber die Wahrheit ist, sind wir stark genug dafür? In der Beziehung mit Jesus Christus, sind wir da am Wachsen? Oft vernachlässigen wir das eine und haben aber ganz viel vom anderen. Und da ist es gefährlich. Diese Balance ist nicht gesund oft, die wir da eingehen. Ja? Und hier sagt der Text letztendlich, Großfelder, wacht auf, prüft euch, hört auf zu schlafen. Ihr seid Kinder des Lichts. Das gilt an alle Menschen, nicht nur an die Großfelder. Es gilt an alle Menschen, ausnahmslos. Ihr seid am Schlafen, Christen. Habt ihr Beziehung mit Jesus Christus so intensiv, dass ihr ausbalanciert seid? Also es ist ein heftiger Text heute Morgen. Vers 11. Und hier geht es jetzt, hier wird es sichtbar, dass es nicht um die Menschen geht, dass es uns nicht untersagt ist, mit Menschen Gemeinschaft zu haben. Darum geht es gar nicht in diesem Text. Es geht um die Werke. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Ja, es geht um die Werke. Wenn ein Nichtchrist etwas macht, jemand, der ungläubig ist, was du weißt, das ist Sünde, dann mach da nicht mit, sagt der Text letztendlich in anderen Worten. Das sind Werke der Finsternis, die bringen in der Ewigkeit keine Frucht des Lichts, sondern eine Frucht der Strafe in der Hölle. Und das ist das, was dieser Text hier sagt. Es geht um diese Gemeinschaft, um diese Beziehung, dass wir uns dessen bewusst sind. Und das sind wir nicht, wenn wir ehrlich sind. Uns ist das bewusst, dass wir heilig leben sollen, sehr oft. Aber es reicht nicht aus, einfach nur eine Heiligkeit als Werkgerechtigkeit, die gefährlich ist, zu haben, sondern du sollst das Licht sein. Und das Licht hat nicht die Eigenschaft, nur hell zu sein, sondern es scheint und deckt auf. Es hat einen Kontakt mit der Finsternis und es bekämpft aktiv die Finsternis. Es bleibt nicht für sich. Wo du Licht anzündest in einem dunklen Raum, wird es hell. Das ist die Eigenschaft des Lichts. Und genau das sehen wir hier, deckt sie auf. Das ist die Eigenschaft, die Licht hat. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man nicht unterstreichen kann, also nicht genug unterstreichen kann. Das macht Licht. Es ist nicht nur hell, sondern es vertreibt Finsternis. In dem Sinne, es wandelt Finsternis in Licht um. Ja, das ist das, worum es hier geht in diesem Text. Und ja, da noch mal einen Schritt zurück. Ich habe was übersprungen, was ich doch noch wichtig finde. Zu der Prüfung. Jetzt halten wir das fest mit dem Bild, dass das Licht wirklich auch die Finsternis aufdeckt. Aber das Licht hat noch etwas. Die Prüfung hat noch etwas Wichtiges, finde ich. Wenn man sie auf die Gemeinde bezieht, das ist genauso wichtig. Dieser Brief ging an eine Gemeinde. Es ging nicht nur an persönliche Christen, einzelne Menschen, sondern es geht auch an die Gemeinde. Heißt, eine Gemeinde muss auch geprüft werden. Sie muss bereit sein, sich zu überprüfen. Tag auf Tag, Sonntag auf Sonntag. Einfach hinterfragen nach den Traditionen, den Eigenschaften, die gut sind, die schlecht sind, die wie auch immer sind. Das muss der Geist Gottes in der Gemeinde bewirken, diese Einsicht, was denn das Richtige ist. Und diese Werke der Finsternis, die müssen aufgedeckt werden. Da kommen wir jetzt wieder zu Vers 11, ja, auch in der Gemeinde. Weil die Finsternis wird nicht draußen bleiben. Der Teufel ist schlau. Der will unbedingt in die Gemeinde. Er will die Gemeinde dunkel machen. Das ist ganz klar. Das ist das Ziel. Das muss uns bewusst sein als Christen. Es geht nicht darum, die gesetzlichen Christen zu sein, sondern es geht darum, wachsam zu sein, sich zu prüfen und aufzudecken, wie die Bibel uns das hier so sagt. Ja, und Frage zu stellen, ist der Gottesdienstablauf richtig? Wenn der Redner predigt, hört er sich gerne selber reden oder redet er das Wort Gottes? Wenn jemand vorne singt, singt er wirklich, das kann nur der Mensch sagen, der vorne singt, singt er mit dem Herzen für Gott? Ist das, worum es geht? Also geht die Ehre an Gott. In all den Diensten, die wir haben, in der Kinderstunde, habe ich da meine Möglichkeit zum Entfliehen und nicht in einer langweiligen Predigt zu sitzen oder diene ich mit vollem Herzen Gott dabei? Das sind alles Fragen, wo sich die Gemeinde stellen muss und auch die einzelnen Dienste in der Gemeinde, die man beleuchten darf und muss. Das ist, was Gott gefällt, wenn wir es ernst meinen mit ihm. Ja, Israel hat ja einen Haufen Gesetze bekommen damals, als sie die Tafeln bekommen haben mit den 10 Geboten. Da war es so, sie haben nebenher noch so viele Reinheitsgebote bekommen. Und ja, sie sollten sich prüfen. Es reichte nicht aus, einfach nur, ja, jetzt haben wir Gott in unserer Mitte, wir haben es geschafft als Israel. Nein, Gott möchte sehen, dass wir es ernst meinen mit ihm, und er schaute aufs Herz der Menschen. Er wusste ja, was im Verborgenen geschah, ob ein Priester ihm geopfert hat mit Herzen oder einfach nur, naja, ich mache das halt irgendwie. Das sieht er ja. Und da können wir uns überprüfen, welchen Veranstaltungen besuchen wir als Familie, unsere Kinder, wo machen sie überall mit? Das geht auch, das betrifft die Gemeinde genauso. Man sagt ja, nein, Gemeinde hat nichts in Familie reinzureden, aber die Gemeinde besteht nun mal aus Familien. Ja? Also das eine kann man nicht vom anderen komplett trennen, das ist ungesund. Natürlich soll es nicht Übergriffe geben, aber ich meine nur als Beispiel, die Familie selbst, die hat diesen Auftrag, schau, wohin gehen deine Kinder? Ist es in Ordnung für dich, dass sie Halloween mitmachen, Fasching mitmachen, Karneval mitmachen? Es ist ja nur verkleiden. Aber wenn man dann sieht, gefällt es Gott, was da alles passiert? Huerei, Gewalt, Trunkenheit, das sind alles Dinge, die mitkommen, abgesehen von den Ursprüngen dieser Feste. Und da sehen wir schnell, vielleicht sollten wir doch da lieber die Finsternis aufdecken, wie der Befehl lautet, und nicht einfach nur überall mitgehen, um nicht aufzufallen. Bloß nicht auffallen. Ich möchte nicht zeigen, dass ich Licht bin. Aber doch, wenn du Christ bist, bist du Licht und du hast einen Auftrag. Komme diesem Auftrag hinterher. Werd ihm gerecht, so wie du kannst. Mit allem. Gott erwartet das. Ja, und wir hatten diese ganzen Sünden das letzte Mal, die ich gerade erwähnt habe. Und das ist einfach so, Gott will das Beste für dich. Es geht wirklich darum, dass Gott natürlich deine Heiligkeit will, damit du eine nahe Beziehung mit ihm hast. Nicht damit du in Selbstgerechtigkeit versinkst, aber damit es dir gut geht. Denn du bist anders als die Welt. Du bist ein Licht. Wenn du die Werke der Finsternis machst, anstatt die Werke des Lichts, dann wirst du unglücklich sein als Christ. Du wirst einfach ein trauriger Mensch sein, bin mitleidenswert. Dir wird es nicht gut gehen. Du wirst nicht glücklich bei den Werken der Welt. Egal wie groß deine Ziele sind, du wirst unglücklich bleiben. Denn diese Ziele werden uns nicht erfüllen. Sie werden uns traurig machen. Denn irgendwie schmecken wir keine Freude in diesen Werken. Nur die Bitterkeit der Frucht der Sünde. Und ich denke auch, dass im Vers 11, ich lese dir nochmal vor, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Auch ein Befehl an die Gemeinde geht, an die Gesellschaft. Dieses Gemeinschaft, das Wort der Gemeinschaft, im Griechischen entspringt es dem Wort Gesellschaft. Das Schaft ist noch da geblieben im Deutschen, ja. Aber wir haben da nicht die Gesellschaft im Kopf, wenn wir das Wort Gemeinschaft hören. Aber im griechischen Text ist es so, im Urtext, da geht es um die Gesellschaft tatsächlich. Um die Menschen, die in der Finsternis leben. Wir haben einen Auftrag Gottes, nicht wegzugucken, einfach nur wahrzunehmen. Mir ging es so letzte Woche, es war vorletzte Woche, Zeit rast. Da bin ich mit meiner Tochter Lili spazieren gewesen in der Stadt und wir sind dann irgendeinem Konzert vorbeigelatscht, auch in der Hoffnung auf dem Flohmarkt, und haben gesehen, da waren irgendwelche dämonischen Statuen aufgerichtet und irgendwelche weißen Symbole auf schwarzem Hintergrund gemalt, hat stark an Satanismus erinnert und ich war so ein bisschen, okay, krass, also die Dunkelheit zeigt sich und fürchtet sich überhaupt nicht mehr. Das ist völlig in Ordnung, sowas in der Öffentlichkeit zu haben. Und die Menschen feiern das und haben Spaß dabei. Und ich habe mich daran so gestört. Ne? Ist ja normal, es ist die Reaktion als Christ, dass du siehst, oh, was ist hier los? Ne? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber da reicht es nicht aus. Es reicht nicht aus, sowas wahrzunehmen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ah, seht es und schaut schnell weg. Nein, wir haben dann einen Auftrag. Wir sollen aktiv sein als Christen. Wir sollen aufdecken durch unser Licht. Ja, das ist wichtig. Nicht durch irgendeinen Aktivismus, sondern durch ein Licht. Und das Licht hat die Eigenschaften, die Frucht des Geistes, haben wir gerade eben gelesen, Gerechtigkeit, Wahrheit, Güte. Das heißt nicht, die Leute anschreien und sagen, ihr Sünder, ihr kommt in die Hölle. Das hat nichts mit dem Evangelium, das rausgepickt, zu tun mehr. Sondern es hat was mit Verurteilen zu tun, dass ich bin besser. Aber das bin ich nicht. Ich bin genauso Sünder wie der Mensch, der in der Finsternis lebt. Aber ich habe eine Aufgabe, ich soll beten für die Obrigkeit, steht in der Bibel, ganz klar. Betet für die Obrigkeit. Und das ist nicht nur eine scherzhafte Empfehlung, das ist ein Auftrag für die Gemeinde, für die Christen. Es ist wichtig, die Obrigkeit ist Finsternis. Wir denken, aber wenn wir die Partei wählen oder diese Partei, dann wird es Deutschland besser gehen. Oder welchem Land auch immer wir wählen. Aber das ist ein Irrtum, ein großer Irrtum. Wenn es nicht lebendige Christen sehen, ist immer noch die Finsternis am Regieren. Egal wer regiert, ob es ein Hitler-Regime ist oder die freundlichste Regierung der Welt, wenn sie nicht wiedergeborene Christen sind, ist die Frucht Finsternis. So sollen wir Christen auf die Politik schauen und versuchen, dass ihre Seelen umkehren und zum Licht kommen, dass sie Licht werden. Denn dann bewegt sich was in Deutschland, dann bewegt sich was auf der Welt. Deswegen, ich rufe nicht auf, geht in die Politik, wobei ich das teilweise nachvollziehen kann, ansatzweise, weil man verzweifelt werden kann als Christ. Aber unser Auftrag ist nicht, aktiv zu werden, Werke zu machen, irgendwie. Nein, es ist wirklich zu beten. Und der Herr kann Deutschland ändern. Er hat die Möglichkeit, er hat die Macht, auch wenn unser kleiner Glaube sagt, nein, das geht nicht mehr. Wir leben in der Endzeit, das geht nicht mehr. Gottes Plan ist ja der und der. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen. Ein einzelnes Land kann immer umdrehen. Gott hat diese Macht. Und so denke ich, wir haben einen Auftrag als Christen. Ja, viele Gemeinden nehmen das auch wahr und das finde ich auch sehr gut. Sie sind auf der Straße mit einem kleinen Büchertisch und suchen in der Ruhe einfach ein Gespräch mit der Finsternis, mit Menschen, um sie zu erreichen, um zu leuchten, um Salz zu sein. Gut, lasst uns weitergehen. Vers 12. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Ja, also hier geht es jetzt um die Werke der Finsternis, das, was es produziert wird, Pädophilie zum Beispiel, ganz viele schreckliche Sachen, die da rauskommen, das ist nur eine Sache, die sind schändlich. Man bringt Schande, wenn man sie ausspricht über sich. Das ist interessant, ne? Also man macht seinen Ruf, man schändet seinen Ruf. Der geht kaputt, der leidet darunter. Wenn ich in der Öffentlichkeit alles ausspreche und anspreche die ganze Zeit über diese makaberen Sünden, dann ist es eine Schande. Also man verletzt dadurch seinen eigenen Ruf. Ja? Wir sollen zwar vorgehen, aber im Gebet, in Weisheit damit umgehen. Und auf gar keinen Fall belanglos über Sünden reden. Das ist ganz wichtig als Christen. Auch die kleine Sünde, die trennt dich von Gott, die bringt dich in die Hölle. Wenn das die einzige Sünde ist, die du gemacht hast als Mensch, egal wie harmlos sie erscheint, sie wird die Sünde sein, die dich zerstört, wenn du nicht Christ bist. Und wenn du das verharmlost, ist es ganz gefährlich. Wir spielen da mit dem Feuer. Wir dürfen Sünde nicht kleinreden. Ja, Sünde ist was Schlimmes. Jesus musste wegen dieser kleinen Sünde halt sterben. Ja, in der Perspektive müssen wir Christen Sünde betrachten. Es ist der Grund der Kreuzigung Jesu. Und der ist nicht harmlos, der ist schrecklich. Und das zerstört dein Zeugnis und es kann Menschen zur Sünde verleiten. Deswegen nehmt Sünde ernst und trennt euch von ihr. Mit der Kraft Jesu Christi, nicht aus eigener Kraft. Das ist das Einzige, was wir machen können. Mit seiner Kraft uns trennen und sagen, Herr, du hast bezahlt am Kreuz. Ich sehe es als Sünde und ich möchte es nicht mehr tun. Nimm du sie ab, bitte. Vergib mir. Das ist der Schritt, den wir als Christen gehen sollten. Vers 13. Weg von den Werken jetzt der Finsternis. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Hier geht es nicht um die Werke, hier geht es um die Menschen, die Finsternis. Wenn sie erleuchtet sind, wenn sie aufgedeckt werden, dann werden sie selber leuchten. Sie werden selbst zu Christen. Und sie verwandeln sich. Und das macht Mut. Es macht Mut. Das Evangelium ist die rettende Botschaft. Sie verwandelt die Dunkelheit in Licht. Das ist die Eigenschaft, die Gott uns gegeben hat, die das Wort hat letztendlich. Und daran dürfen und sollten wir glauben. Wichtig ist zu sagen, nicht jeder, der automatisch beleuchtet wird mit dem Evangelium, wird sich bekehren. Das sagt dieser Vers nicht. Das heißt, wenn ich in der Straße predige, heißt nicht, dass ich 100%, die gerade vorbeilaufen, bekehren. Das wäre schön, aber es wäre auch nicht freier Wille mehr. Ja? Das möchte Gott nicht haben. Er möchte schon, dass die Menschen, die es hören, darüber nachdenken können und sagen können, die Botschaft mag gut sein oder sie mag schlecht sein, aber ich möchte der Herr meines Lebens bleiben. Nein, danke. Aber die Konsequenzen werden diese Menschen dann dennoch tragen müssen, ihre Entscheidung, was ja auch normal ist. Aber ich finde es spannend, dass dieser Vers so einschneidend ist, so einfach ist. Das Licht scheint, die Dunkelheit vergeht. Das ist so einfach, ne? Wie so ein Kinderbuch, was man umblättert, so eine Seite. Der Prinz hat gewonnen, der Drache ist besiegt. Die Bibel ist so einfach. Die Wahrheit, die tiefe Theologie ist so einfach und dennoch ist sie sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer in der Praxis, die Wahrheit zu sagen. Wir haben gesehen, wer Gott fürchtet, und zwar mehr als den Menschen, der wird dafür verfolgt werden. Denn er sagt die Wahrheit in der Öffentlichkeit, weil er sich nie fürchtet von den Konsequenzen. Und das tun die wenigsten. Die wenigsten sind wirklich wahrhaft gottesfürchtig. Sie fürchten eher die Konsequenzen und verstecken sich hinter Frömmigkeit, hinter, eigentlich ist ja Frömmigkeit was Gutes, aber sie verstecken sich halt im Schatten und kommen nicht heraus zum Scheinen. Und diese Aufgabe hat die Gemeinde Jesu Christi auf jeden Fall. Das Licht hat gesiegt und hier sagt Paulus dem Christen und der Gemeinde, wach auf, bleib nicht in deinen Schlummerschlaf, du hast deinen Auftrag. Die Zeit, die Lebenszeit, die vergeht ratzfatz, die geht ganz schnell vorbei. Sei aktiv für Jesus Christus. Nicht ertrinke deine Zeit im Aktivismus, sondern für Jesus. Predige die Wahrheit. Gib die Wahrheit weiter, wie du kannst. Indem du einen Bibelvers verteilst. Indem du, wie auch immer du es schaffst. Du hast die Mittel, du hast die Möglichkeiten. Es ist die Frage, ob du auch den Willen hast und ich den Willen habe. Also eine ganz klare Aufforderung als Christen. Lebt im Licht, lebt als Licht. Der Ungläubige ist nun mal geistlich tot. Ja? Er kann nicht leuchten. Und das sehen wir hier in diesem Vers 14. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Hier geht es um zwei Menschen hineinfügen in diesen Text. Es geht um den Nichtchristen und den Christen. Wach auf, der du schläfst, der du tot bist, geistlich tot bist. Du bist ja nicht tot, du bist lebendig als Nichtchrist, lebendig wie ein Christ. Und dennoch, geistlich schläfst du. Du bist nicht in der aktiven Beziehung mit Jesus Christus. Er ist dir eigentlich völlig egal im Alltag. Er hat keine Relevanz für dich. Und dich als Christ, die Aufforderung, wache auf, der du schläfst. Wir können auch schlafen. Ich kenne es aus meinem Leben, dass ich auch schon Jahre geschlafen habe. Jahre, an die ich nicht gerne zurückblicke, wo ich sage, schade, dass das vergangen ist, dass ich da nicht Frucht gebracht habe für den Herrn, ihm keinen Danke gesagt habe für dem, was er gemacht hat am Kreuz. Ja, das ist tote Zeit, die kriege ich nicht wieder, die ist vorbei, diese Chance. Vor mir liegt die Zukunft vor dir, hoffentlich eine lange, aber wir wissen nicht, wie lange. Und deswegen wache auf, der du schläfst. Genieße nicht diese freie Möglichkeit, die du hast, jetzt, die wir alle haben, wo keine Verfolgung gibt, wo wir sorglos uns zusammensetzen können, reden können, ohne dass die Polizei reinstürmt, uns in Handschellen abführt, der Geheimdienst kommt oder sonstige Szenarien, die man sich ausmalen kann, die in anderen Ländern aktiv sind, die dort sind. Die Christen können sich nicht mehr frei treffen. Die müssen nicht aufgeweckt werden, ihr Lieben. Die schlafen nicht. Die haben nicht die Möglichkeit mehr zu schlafen. Dort gibt es keine schlafenden Christen. Da kostet einem die Nachfolge alles. Und wir haben aber diese Möglichkeit zu schlafen, die ein Segen ist, diese Möglichkeit, ihr Lieben. Das ist ganz wichtig zu sehen. Es ist, auch wenn man sich manchmal sehnt danach, dass Christen, alle Christen möglichst wach sein könnten. Ich denke, die Verfolgung ist ein schlimmer Zustand, die ist schrecklich. Die will man nicht erleben als Christ und die wünscht man auch besonders neugeborenen Christen nicht. Wie schrecklich ist es, wenn sie keine Bibel haben zum Lesen, wenn sie nur das Wort vom Hören sagen kennen. Das sind Zustände, die man schätzen muss, dass wir sie nicht haben, wofür man dankbar sein kann. Und dennoch erwischen wir uns dabei, die besten Beziehungen mit der Welt zu pflegen und zu haben. Und das geht mir nicht anders als euch. Aber wir haben einen Auftrag. Matthäus Kapitel 5, Vers 14. Dort steht geschrieben, ein ganz wichtiger Vers, den kennen wir sicherlich. Matthäus Kapitel 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Davor der Vers sagt, wir sind das Salz der Welt. Ja? Also wir sind dieses Licht. Jesus Christus möchte dich nutzen, um zu scheinen in dieser Welt. Du bist das Salz. Schmeckst du der Welt gut? Leuchtest du? Oder scheinst du überhaupt nicht und die Finsternis fühlt sich pudelwohl mit dir? Das sind die Dinge, die man sich fragen sollte. Das ist die Wahrheit, das gehört zur Prüfung. Und die meisten Menschen gehören zur zweiten Gruppe, wenn man ehrlich ist. Und deswegen, auch die Epheser, die hatten genau dasselbe Problem. Deswegen schreibt ja Paulus an diese Menschen. Und das Schöne ist, man leuchtet nicht, man wird nicht zum Salz aus seiner Kraft heraus, sondern allein aus einer Sache. Ob du leuchtest oder nicht, wird nicht aus deinem Willen heraus bestimmt, sondern aus deiner Beziehung mit Jesus Christus. Wenn deine Beziehung mit Jesus Christus gut ist, wenn sie gepflegt ist, wenn du ihn Herrn nennst und liebst, ich konnte jahrelang nicht sagen, Herr Jesus Christus, ich liebe dich. Mir war das zu groß, das Wort Liebe, weil ich ihn nicht so gut kannte. Ich war dankbar, ich hatte eine Beziehung mit Jesus Christus, aber dieses Wort, ich liebe dich, geht für mich tief. Weil ich bin bereit, alles zu geben für Liebe. Bin ich das für Jesus Christus? Ich habe mich oft geschämt. Ja, für ihn, das ist die Wahrheit. Und das ist, als Christ sind wir da deswegen gefragt, wach auf. Wach auf. Hab eine gute Beziehung mit Jesus Christus. Lies die Bibel und bete nicht einfach nur, um gerecht zu sein und zu der heilige Mann zu sein, die heilige Frau zu sein. Das ist schön, wenn man das ist, natürlich. Du bist aber schon heilig. Du sollst scheinen, du sollst Salz sein. Nicht nur für dich leben. Und in der Beziehung zwischen mir und Jesus ist ja alles gut. In die Welt muss ich nicht gehen. Ja, ein Prediger zu sein, ermöglicht einem auch, sein Gewissen zu beruhigen, wenn man einen Dienst so in der Gemeinde hat. Ich habe ja was ich Gott gebe und mache. Aber reicht das aus? Das ist die Frage, die man sich stellen sollte als Christ. Ja? Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Hier geht es um deinen Wandel. Und es geht auch um den Wandel der Gemeinde. Sie kann ihr Licht nicht verstecken eigentlich. Aber viele Gemeinden verstecken sehr, sehr gut und gekonnt ihr Licht. Das ist die Wahrheit, die Realität. Aber die Bibel sagt, nein, du kannst dein Licht nicht verstecken. Ja? Wenn dein Licht oben steht, dann sieht es. Jeder sieht es. Du scheinst und du deckst auf. Das ist die Eigenschaft. Und da stellt sich halt die Frage, wandeln wir wirklich als Weise? Wandeln wir als Gemeinde in Weisheit Gottes, nicht in der eigenen Weisheit, in der Organisation, in den Bereichen, die wir alle lösen können mit menschlicher Kraft, sondern in den Bereichen, die wir lösen sollten mit Gottes Kraft. Wandeln wir da drin? Da ist oft die Antwort, nein, nein, machen wir noch nicht. Wir sind noch jung, wir dürfen aber noch nach oben, ist immer Raum, wachsen. Wir dürfen wachsen, uns verändern. Das ist keine Predigt oder kein Wort von Paulus, das einfach nur beim Aufrütteln bleibt, sondern es sagt hier, nicht als Unweise, sondern Weise. Du brauchst etwas. Es gibt einen Schlüssel, die Weisheit. Die Weisheit ist nicht allein das, was wir in der Welt hören, was weise ist, jemand, der die guten Entscheidungen im Leben trifft, sondern es geht weitaus darüber hinaus. Es ist etwas, was Gott gibt. Die kann er auch wieder nehmen. Salomo, er war der weiseste Mann, wird gesagt. Ja, und er hat unweise Entscheidungen getroffen in seinem Leben. Er hatte so viele Frauen, Götzendienst betrieben mit diesen Frauen, durch diese Frauen kamen die Götzen in Israel rein. Und wir sehen also, es ist etwas gewesen, was hat Gott gegeben. Und mit dem Wandel von Salomo, diesem großen Mann, wurde ihm erst wieder entzogen. Wir wissen nicht, ob für immer, wahrscheinlich für eine Zeit lang, geht man von aus. Aber wir sollen als Weise wandeln. Lasst uns mal Psalm 90 lesen. Da wird geschrieben, wie wir weise werden. Es gibt auch einen Bibelvers, der sehr wichtig ist zu Weisheit. Also Psalm 90, Vers 12, der steht jetzt überhaupt nicht dort, wo wir aufschlagen. Der Bibelvers, den ich meine, ist der Anfang der Weisheit, ist die Gottesfurcht. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Wenn du Gott nicht fürchtest, das heißt, wenn die Welt dich nicht verfolgt, wenn du der Welt schmeckst, dann stimmt was nicht mit deiner Weisheit, mit deiner Gottesfurcht. Und im Vers 90, Vers 12 steht, lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Also Tage zählen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Nein, das ist nicht damit gemeint. Tage zählen, wie viele Tage bleiben mir noch? Ja? Ich bin jetzt 42, wie viele sterbe ich morgen? Werde ich 43 irgendwann werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich ein alter Mann werden? Ich weiß es nicht. Zähle doch deine Tage. Kann man das? Nein, kann man gar nicht. Man weiß ja nicht, wann es endet. Das ist die Wahrheit. Man widerspricht, die Logik widerspricht dem Vers. Du kannst nicht deine Tage zählen. Auch als junger Mensch, du weißt nicht, ob ein Auto dich überfahren wird. Man weiß doch nicht seine Zukunft. Ich hatte einen guten Freund, der ist Skateboard gefahren, ist gefallen auf die Stirn und war tot. Er dachte, er hat ein langes Leben. Ich dachte es auch. Sein Leben endete unter 16. Man weiß ja nicht, wie es läuft im Leben. Ja? Also wer ist imstande, seine Tage zu zählen? Keiner. Aber was meint dieser Vers denn dann? Es meint, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir nicht für immer hier sind. Dein Leben wird enden. Du warst gerade eben noch in der Schulbank vielleicht, jetzt bist du Papa oder Mama von Kindern. Wann ist das passiert? Du weißt es nicht. Du drehst dich um und bist ein alter Mann. So funktioniert Zeit. Zähle mal diese Zeit. Nein, kannst du nicht. Wenn du ehrlich bist, du kannst sie nicht zählen. Und das heißt, es ist ein Irrtum, den wir Menschen begehen. Wir verstecken den Tod und handeln als Unweise, als ob wir für immer so weitermachen. Aber wir werden alt. Unsere Schönheit wird vergehen oder unsere Hässlichkeit bleiben, wie man so sagt. Aber nein, unsere Zeit, die wissen wir nicht. Das heißt, wir müssen aufpassen, was wir tun, Leute. Unsere Zeit, die haben wir nicht in der Hand. Das heißt, wir müssen jetzt handeln. Jetzt ist Gold. Später ist es vorbei. Und das macht weise. Das fragt, was bleibt denn übrig, wenn ich sterbe? Meine Güter, was ich mir angespart habe an Geld, das Auto, die Schränke, die tollen, die ich vielleicht mag, das wird vielleicht verbrannt, das wird auf der Mülldeponie entsorgt. Keiner braucht so ein Zeug. Das, was ich mag, mein Geschmack, den ich für gut erachte, der ist nutzlos danach. Das vergeht. Mein Ruf, was ich hier bewege auf Erden, wenn ich Finsternis war, dann habe ich gar nichts bewegt. Das ist die Wahrheit. Egal wie groß dein Name ist und wie reich du bist, selbst wenn du ein Elon Musk bist, es hat nichts zu bedeuten, dieser Name, gar nichts. Solange er Finsternis bleibt, wird er nichts, 0, nichts bewirken. Und das ist hart, aber das ist, was die Bibel sagt. So, deswegen sollen wir weise werden. Und wir sehen es im Vers 16. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Erneut dieser Aufruf, kauft die Zeit aus. Du hast die Möglichkeit, jetzt was zu machen, nicht mehr später. Jetzt hast du diese Möglichkeit, weil später lebst du vielleicht nicht. Das heißt, lebe bewusst als Christ. Das sagt uns hier einfach der Paulus in diesem Abschnitt, hat er den Ephesern gesagt, hört auf zu schlafen, liebe Leute. Ihr seid Christen, ihr steht vor dem lebendigen Gott, vor eurem Schöpfer und könnt dann beschämend sagen, ja, ich dachte, ich habe mit meinem Dienst doch alles getan. Ist das nicht genug gewesen? Aber er ist am Kreuz für dich gestorben. Vergleich mal deinen Dienst mit seinem Tod am Kreuz. Da sehen wir, wir müssen mehr machen. Nicht um gerettet zu werden, um wirklich dankbar zu sein, um sich nicht schämen zu müssen später. Ja, er wird die Tränen stillen und trösten wird er uns im Himmel, weil wir versagt haben. Das wird jeder. Aber dennoch geht es darum, dass der Herr das Herz sieht und er möchte mit dieser Botschaft uns aufrütteln und sagen, wach auf, du lebst jetzt, hör auf zu schlafen, ersticke nicht im Materialismus und deiner Bequemlichkeit, in deinen Hobbys, in deinen Zielen, die sinnlos sind, sondern fang an, etwas für die Ewigkeit zu machen. Beweg was. Und dennoch sind wir überrascht, wenn wir sehen, oh, die Welt da draußen wird finster. Komisch. Finsternis produziert Finsternis. Wusstet ihr das? Also wir sind wirklich widersprüchlich von außen betrachtet, wie wir die Welt sehen. Unsere Weltansicht ist manchmal süß. Und wir sehen das, wenn wir Menschen in Kontakt kommen mit dem Licht, auch als Christen, wenn wir mal nicht schlafen, sondern sehen Ewigkeit, die Ewigkeitsperspektive haben, ja, wenn wir sehen, oh, das ist wertvoll gerade für Gott, das ist was Bedeutendes, dann wollen wir das festhalten, wir genießen es, wir freuen uns, unser Herz jubelt. Das sehen wir immer wieder in Menschen, die in der Bibel eine Beziehung hatten mit Jesus. Das sehen wir bei Wiedergeburt, dass Menschen jubeln, eine lückenlos gute Beziehung haben mit Jesus Christus, weil sie noch nicht Zeit hatten, sie zu versemmeln. So wie ältere, reifere Christen. Und da sehen wir diesen Jubel im Herzen. Und den sehen wir auch bei den Jüngern. Erinnern wir uns an den Berg der Verklärung, an diesen Moment, wo die Verklärung stattfand. Wo, ich meine, Mose und Elia waren es, ja, die erschienen sind. Und die Jünger, denen ist eingefallen, hey, wir könnten doch Hütten bauen. Lass uns Hütten bauen, ja? So sind wir Menschen. Wir wollen das festhalten. Das war so toll, dieser Moment. Und ihr Lieben, das ist Vorgeschmack für den Himmel. Diese Freude, die wirklich erdrückend, füllend ist, die wird anhalten. Das ist der Himmel. Dafür lohnt es sich zu sterben. Dafür lohnt es sich, das Opfer zu bringen, was Jesus gebracht hat. Deswegen hat er es gebracht. Und es geht nicht um ein Gefühl, sondern es geht darum, dass man nicht betrogen wird durch dieses Gefühl. Das wird sich nicht mehr ändern. Du wirst das haben. Du wirst einfach tief drin glücklich bleiben. Und das für immer und ewig. Und du wirst liebend gerne mit diesem Herrn zusammen sein. Und deswegen, lasst uns leuchten für Großfeld, für die Finsternis, die uns umgibt. Und es ist wichtig, das zu sehen und diese Menschen zu lieben und zu erreichen und zu erleuchten. Möge der Herr uns einfach Weisheit geben, wie das in der Praxis für jeden Einzelnen funktioniert von uns. Amen.